Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechslern und in der heutigen Episode geht es, man könnte sagen, mal wieder um den sogenannten Fachkräftemangel. Heute aber aus einer etwas anderen und weniger analytischen Perspektive, sondern sehr kritisch aus der Bewerbersicht. Mein heutiger Gast, Wolfgang Pfeiffer, ist gelernter Ingenieur und heute als Marketing-Experte aktiv. Wolfgang hat in jüngerer Vergangenheit über 300 Bewerbungen geschrieben und etliche Dysfunktionen und veraltete Bewerbungsprozesse kennengelernt, die ihn dazu bringen zu sagen, die meisten Unternehmen haben selber Schuld. Wenn du neugierig bist, welche Erfahrungen Wolfgang konkret gemacht hat und vor allem welche Vorschläge für neue Ansätze im Recruiting daraus entstanden sind, dann bleib dran. Viel Spaß beim Hören dieser Episode.
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Und damit quasi das zweite Mal. Moin und herzlich willkommen, lieber Wolfgang Pfeiffer im Kurswechsel-Podcast. Sagen ist immer witzig, wenn man vorher schon so ein kurzes Vorgespräch hatte und dann jetzt offiziell nochmal dieses Moin ausspricht. Ich freue mich, dass du da bist, Wolfgang.
Ja, moin Arne. Das Moin ist für mich immer wieder neu und etwas fremd, weil ich hier im Südwesten der Republik sitze. Aber ich freue mich immer wieder, das Moin zu hören und zu erwidern.
Naja, so ein bisschen kennst du es ja schon, weil wir uns schon eine Weile kennen. Erzähl mal, wer bist du? Was machst du so? Wie kommen wir zusammen?
Ja, wer bin ich? Wolfgang Pfeiffer aus Saarbrücken, 53 Jahre alt. Hab eine kleine große Familie mit 7 Kindern. Die meisten sind aber schon Flügge und außer Haus. Und von Haus aus bin ich Ingenieur, habe lange Produkte entwickelt, bin dann aber irgendwie auf Abwägen zum Schreiben gekommen und dann über den Fachjournalismus in das Produktmarketing geraten. Und wir beide haben einen Connect, weil wir uns schon eine ganze Weile über die Community-Expedition Arbeit kennen und uns immer wieder gerne miteinander austauschen. Und jetzt freue ich mich, heute bei dir im Podcast zu sein.
Absolut, absolut. Und also Anlass, also der konkrete Anlass für diesen Podcast ist, unabhängig davon, dass wir tatsächlich ja schon eine ganze Weile immer mal wieder zu verschiedensten Themen rund um die neue, in Klammern, Arbeitswelt miteinander in Kontakt kommen. Du hast mir vor einer Weile ein Dokument geschickt. Und ich erinnere mich noch so grob dran, dass du gesagt hast, hey Arne, ich habe da was verfasst, schau da mal drauf, gib mir mal ein Feedback dazu. Das habe ich lange vor mir hergeschoben, bis es dann jetzt endlich, wo ich gedacht habe, na jetzt musste dann doch mal. Es geht um das Thema, weiß ich gar nicht, Fachkräftemangel oder Recruiting oder beides. Also wir befinden uns in diesen Sphären. Und jetzt ist es nicht das erste Mal, dass wir im Kurswechsel-Podcast eine Episode dazu machen. Also ich habe schon mit meiner Kollegin Alina dazu gesprochen. Wir haben schon externe Gäste gehabt zu diesem Thema. Und ich plaudere mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, die Frage gestellt, braucht es jetzt noch eine Episode? Und ich bin aber relativ schnell dahin gekommen, ja, die braucht's, weil das, was ich in deinem, du hast das Thesenpapier genannt, gelesen habe, ist eine Perspektive, die nicht nur wir so noch nicht abgedeckt haben, sondern die ich insgesamt, wenn ich so drüber nachdenke, viel zu unterrepräsentiert finde. Nämlich, du hast am eigenen Leib, könnte man sagen, die Erfahrung gemacht, wie es ist, auf der anderen Seite zu sitzen, nämlich dich zu bewerben. Und so kommen wir zum Thema Fachkräftemangel, der ja häufig beklagt wird. Also man findet keine guten Leute oder man findet überhaupt keine Leute. Und da hast du einiges zu erzählen. Das wollen wir machen in dieser Episode. Ich würde es gerne dir überlassen, mal einzusteigen. Also vielleicht erzählst du mal, wie bist du da hingekommen, dieses Papier zu verfassen? Sicherlich macht Sinn, wenn du auch so ein bisschen Hintergrund und Geschichte erzählt, wie bist du in diese Situation gekommen, diese Perspektive für dich zu gewinnen, so würde ich es mal formulieren. Fang doch gerne mal an.
Ja, sehr gerne. Ja, also ich möchte vorausschicken, ich komme überhaupt nicht aus der Gilde der Personaler. Also ich habe nie Personalverantwortung gehabt. Ich musste nie Recruiter spielen. Sehr wohl habe ich aber sehr oft auf der anderen Seite des Schreibtisches gesessen und auch so ein bisschen über die Jahre, also mein beruflicher Einstieg war 1989 und seitdem habe ich beobachtet, wie sich die Bewerberbranche oder die Bewerbungsbranche verändert hat, was man so tun sollte, um eine gute Bewerbung aus Sicht der Arbeitgeber ja, einzureichen. Und ja, das habe ich auch immer treu und brav verfolgt. Und irgendwann ist mir aber dann klar geworden, irgendwann bedeutet in diesem Fall 2022, als mein früherer Arbeitgeber und ich uns getrennt haben, dass sich so nach den ersten Bewerbungen, ich würde mal sagen, so nach den ersten 50 Bewerbungen, ich schicke das voraus, am Ende waren es über 300, gezeigt hat, dass sich da überhaupt nichts geändert hat seit den 90er Jahren. Also es hat sich vielleicht insofern was geändert, dass man früher noch Papiermappen rumgeschickt hat und jetzt das Ganze meistens als PDF oder sogar auf irgendeiner schicken Seite einzureichen ist. Aber was dann folgte, das hat eigentlich den Anschein gehabt, als habe sich da zwischenzeitlich nichts verändert. Was sich aber in der Öffentlichkeit verändert hat, das war die Darstellung dessen, was heutzutage offenbar fehlt, nämlich Fachkräfte. Und spätestens seit Corona auch nicht nur die Fachkräfte, sondern allgemein Arbeitskräfte. Das heißt, meine Grundannahme war, ich habe eine Mangelressource. Und diese Mangelressource heißt Mensch, Arbeitskraft. Oder anders gesagt, ich habe eine überquellende Ressource, nämlich die ungetane Arbeit. Das war mal so die Grundannahme. Und dann war so direkt der nächste Gedanke, wenn ich da einen Mangel habe, dann muss ich diesen Mangel doch bestmöglich beheben. Das heißt, wenn es mir an etwas mangelt, ist doch dieses Gut, an dem es mir mangelt, so wertvoll, dass ich da ein bisschen achtsam und sorgsam damit umgehen muss. Und genau diese Sorgsamkeit, die habe ich einfach nicht gespürt. Ich habe gemerkt, dass ich keine Resonanz auf meine Bewerbungen bekomme. Also was meistens erfolgt, ist so eine automatische Beantwortung. Ihre Bewerbungsunterlagen sind bei uns eingegangen. Wie Sie sich vorstellen können, bedarf es einer gewissen Zeit, bis wir die Unterlagen gesichtet haben. Wir melden uns wieder bei Ihnen. Und genau dieses "Wir melden uns wieder bei Ihnen" ist, ich hatte vorhin die Zahl 300 genannt, ich würde mal sagen, so über den Daumen geschätzt, in 90% der Fällen nie erfolgt. Und nie heißt noch nicht einmal in Form einer Absage. Und das heißt, all die, die nach der Eingangsbestätigung schon eine Absage geschickt haben, gehören eigentlich schon in die Gruppe derer, denen man eine 1 mit Sternchen erteilen müsste, so, wenn man sich den Rest der Truppe betrachtet.
Okay, erzähl mal, ich versuche das gerade mal strukturiert aufzuziehen. Wenn und auch durchaus mal die andere Seite mit einzubeziehen. Die, wenn ich das mal so nehme, wie du sagst, sich ja durchaus beklagen, das ist ja auch zu beobachten, so in der öffentlichen Debatte, diesen Fachkräftemangel. Gleichzeitig erlebe ich dann genau das, was du gerade beschreibst. Also ich sag's mal so, veraltete Bewerbungsprozesse. Die wenig, ich versuche gleichzeitig so ein bisschen zusammenzufassen, mit dem zu tun haben, was da eigentlich beklagt wird, nämlich sich darum zu bemühen, jetzt mal gute Leute zu bekommen.
Ganz genau.
Erzähl doch mal so ein bisschen weiter. Wenn es jetzt nur das wäre, ne, dann könnte ich sagen, ja, okay, das ist ja, das kriege ich ja gelöst sozusagen. Ne? Da setze ich mal ein bisschen Budget drauf, vielleicht ein paar Leute, die es woanders schon mal gut gemacht haben. Und kriegt das für ein Unternehmen hin. Welche Probleme siehst du noch? Also du hast ja, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es am Ende waren, 30, 40 Seiten Thesenpapier geschrieben, wo du ja durchaus darauf eingehst, welche Dysfunktionalitäten du in diesem Rekrutierungsthema siehst. Und das ist sicherlich nicht nur, das weiß ich ja, weil ich es gelesen habe, die Sache, dass, ich sag mal, der Prozess, und damit meine ich tatsächlich auch die Technik, die da jetzt benutzt wird, wenn es früher die Mappen waren, dann sind es heute die PDFs, die ich da hochlade, sondern wenn wir die Technik mal rauslassen, dieses, ich suche ja Fachkräfte, wie finde ich die denn eigentlich? Und wie, beziehungsweise wenn ich sie denn suche, was sind denn so meine Strategien, um sie zu finden? Das ist ja nicht nur die Technik, die es mir da erlaubt, irgendwie eine automatisierte E-Mail zu schicken, sondern vielleicht auch das, nennen wir es mal, Profiling oder was da eigentlich dahinter stehen sollte.
Genau. Also grundlegend geht das ja schon mal bei Dingen los, die wie du sagtest, überhaupt nichts mit der Technik zu tun haben, sondern es ist doch so, ich habe ein ungelöstes Problem oder eine unbesetzte Arbeitsstelle. Ich möchte, dass diese Arbeit getan wird, also brauche ich einen Mensch dafür. Oder vielleicht zukünftig die KI, aber momentan werden dann doch noch meistens Menschen gesucht. Und wenn diese Menschen dann mir nicht vor der Nase rumlaufen und ich sie quasi beim Schlawittchen packen kann, um sie zu beschäftigen, dann muss ich auf die Suche gehen. Und diese Suche gestaltet sich offenbar, wenn man glaubt, was man so zu hören bekommt, schwierig. Das heißt, da sind nicht mehr so viele da, wie früher vielleicht mal da waren. Und diese Tendenz, die nimmt ja auch zu, weil man muss sich nur einmal die Zahlen zur Demografie anschauen. Die Menschen werden weniger. Also es werden immer mehr ältere Menschen, die aus dem Berufsleben scheiden, und immer weniger junge, die von unten nachkommen. Und dann ist es ja schon so, dass ich gucken muss, dass ich die wenigen oder zumindest wenigeren entsprechend angesprochen bekomme, weil sonst erfahren wir ja gar nicht voneinander. Und was ich vorhin so ein bisschen erwähnt habe, dieses Verhalten, eine Bewerbung zu bekommen, die ich dann, man weiß ja, wie das geht mit den automatischen Beantwortungen, das ist ja schnell eingerichtet, die ich dann quasi von der Technik beantworten lasse und lasse dem aber dann nichts mehr folgen. Sprich, ich melde mich bei den Kandidaten nicht mehr. Dann hat das für mich so ein bisschen was von Verschwendung oder so ein bisschen, das Problem nicht wirklich erkannt. Also das hört sich so ein bisschen an, wie wenn jemand sagt, ich bin so hungrig, aber ich bin nicht bereit, die Tür des Kühlschranks zu öffnen, der völlig überfüllt vor mir steht. Mhm. Und das habe ich halt oft vermisst und habe gesagt, okay, wenn die Firmen sich doch hinstellen und sagen, wir haben Fachkräftemangel, warum folgt denn nach dem Eingang des Bewerbungsschreibens nicht ein Anruf? Dann kann man natürlich sagen, okay, wenn du nichts mehr hörst, dann wirst du nicht gepasst haben auf die Vakanz. Aber ich sage, ich habe mich ja deswegen beworben, weil ich der Meinung war, dass ich auf diese Stellenausschreibung passe und die meisten Dinge erfülle. Wenn ich aber jetzt aus irgendwelchen Gründen, sei es von einem menschlichen Recruiter oder gar von einem Algorithmus aussortiert werde, weil ich von den geforderten 20 Eigenschaften vielleicht nur 15 erfülle, dann kann ich das einerseits verstehen, okay, 15 zu 20 passt nicht. Ich kann es aber auf der anderen Seite nicht verstehen, weil man müsste ja dann eigentlich sagen, okay, der Kandidat scheint nicht vollkommen zu passen, aber ich muss mich mit ihm auseinandersetzen oder mit ihr auseinandersetzen und schauen, ob da nicht vielleicht doch noch Dinge sind, die ich vielleicht in meinem 20-Punkte-Plan gar nicht erfragt habe, die aber die Kandidatin oder der Kandidat mitbringen und mir sogar etwas präsentieren, was ich vielleicht gar nicht gesucht habe. Mhm. Und unterm Strich habe ich meine Stelle besetzt. Ich habe sie vielleicht nicht vollkommen so besetzt, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich habe einen interessanten Kandidaten oder eine interessante Kandidatin gewonnen. Und die Punkte, die fehlen, die nicht erfüllt sind, sind im Endeffekt entweder vielleicht gar nicht so maßgebend, oder sie können nachgeschult werden, weil die Kandidatin oder der Kandidat sind ja nicht völlig auf den Kopf gefallen, was sich ja dann an anderen Stellen zeigt. Und da würde ich mir einfach so ein bisschen mehr Entspannung und nicht so dieses reine Datenabgleichen, links die Anforderungen, rechts der Lebenslauf, matcht es nicht. Und wenn es nicht matcht, dann lasse ich den Kandidaten oder die Bewerberin fallen. Und das habe ich halt vermisst, dass diese Resonanz nicht kam. Mhm. Und man kann dieses Spiel jetzt weiterspielen. Das geht sogar weiter. Also es gibt einige Bewerbungsverfahren, in denen ich dann schon weiter war und wo es dann ein Erstgespräch gab, so ein 5-Minuten-Call mit der HR-Abteilung und dann im Nachhinein ein weiterführendes Gespräch mit der Fachabteilung geplant war. Und da ist es mir zweimal passiert, das ist jetzt zwar im Vergleich der Gesamtzahl der Bewerbungen jetzt relativ wenig, aber es ist mir zweimal passiert, dass ich im Call saß, also man kriegt ja dann, heute fährt man ja meistens nicht mehr zu den Firmen hin, um persönlich vorstellig zu werden, sondern viele Calls, viele Interviews laufen dann per Teams oder per Zoom. Und dann saß ich im Raum, hatte meinen Link schon aktiviert, dann steht da oben, ja, Sie werden gleich eingelassen. Und dann verstreicht die Zeit, verstreicht immer mehr und irgendwann wird es mir dann mal langweilig und ich checke meine Mails und sehe, dass mir 5 Minuten vor dem Call per E-Mail abgesagt wurde, noch nicht mal per Telefon.
Mhm.
Und ja.
Lass uns mal, Wolfgang, den Finger in die Wunde legen, glaube ich. Also wir müssen auf jeden Fall in dieser Episode dahin kommen, nicht nur so in Stammtischmanier mal zu meckern, wie man das gut kann, sondern auch zu gucken, was geht denn anders. Und ich glaube, also wir können sicherlich viel über Prozessoptimierung sprechen jetzt. Ne? Mhm, also ja. Wenn ich so einen typischen Bewerbungsprozess, der sich heute, so hast du es angedeutet, eigentlich nicht verändert, sondern nur ein bisschen digitalisiert hat, nehme, da ist jetzt ein Unternehmen, die eine Vakanz haben. Was machen die? Die schreiben eine Stellenanzeige, wo dann in erstmal, weiß ich nicht, 5, 7, du sprachst jetzt von 20 Punkten drin steht, das sollst du alles können. Mhm. Und dann kommen die ganzen, und wir bieten dir folgende ganzen, da kommen wir sicherlich auch noch drauf, was da so betrieben wird. Und jetzt kriege ich Bewerber, du hast es ja gesagt, die passen nicht. Ich würde mal, also es gibt so diese Unterscheidung zwischen Prozessoptimierung und Prozessmusterwechsel. Mhm. Ne, ich glaube, mit Prozessoptimierung ist es nicht mehr getan heute, weil ich das auch so sehe, wie du das gerade beschrieben hast. Das, was ich überhaupt aufschreiben kann, stichpunktartigerweise in so einer Stellenbeschreibung, ist so trivial, also das entweder an Zeugnissen zu überprüfen, was ich auch kritisieren würde. Ich erlebe das gerade mit Bekannten aus der IT, die vor 5 Jahren quasi State of the Art aus dem Studium gekommen sind. Und wenn sie sich seitdem nicht weiterentwickelt haben, heute eigentlich schon mit dem, was sie da an Skills mitgebracht haben, wo das Wissen schon überholt ist.
Ja.
Ne, das heißt, ich muss, und in die Kerbe würde ich auch schlagen, stärker dahin, mich mit dem, wir würden ja sagen, mit dem roten Teil zu beschäftigen, nämlich mit der Persönlichkeit, mit dem Menschen, mit dem Können, was dahinter steckt, und dem Wissen, und das kriege ich ja über diesen Prozess nicht raus.
Mhm,
mhm. Das heißt, was muss ich eigentlich machen, um jetzt wirklich zu verstehen? Also, nee, lass mich ganz kurz was einschieben. Ich würde eine ergänzende Hypothese reinbringen, nämlich, dass ein Teil des Fachkräftemangels oder des Klagens über den Fachkräftemangel allein daran liegt, dass die Unternehmen gewohnt sind, ich mache so eine Stellenausschreibung, da entwickle ich mit diesen Stichpunkten ein Profil und jetzt kriege ich wäschekörbeweise Bewerbungen mit Menschen, die genau die Zeugnisse haben und Weiterbildung, die auf das passen, was ich da in mein Profil geschrieben habe. Also ich bin verwöhnterweise als HRler gewohnt, dass mir, wie sagt man, die Aale fertig gegrillt in den Mund regnen.
Genau, das ist ein
schönes Bild. und das passiert nur nicht mehr, sondern ich muss mir jetzt Mühe geben zu gucken, ist das... findet die Analogie jetzt ihre Grenzen. Ist der Aal denn überhaupt schmackhaft, nahrhaft? Ist da was dran? Kann ich das gebrauchen? Wofür kann ich das eigentlich gebrauchen? Und das ist natürlich aufwendig und anstrengend.
Genau, ja.
Und da hast du, vielleicht kriegen wir da mal einen Schwenk hin. Also ich glaube, wir müssen uns mehr mit, wenn wir Wissen und Können unterscheiden, da bin ich dabei. Also natürlich braucht es eine gewisse Fachlichkeit für bestimmte Rollen. Haken dran. Ich kann auch einige Personen nicht für eine Position einstellen, wenn sie gewisse Qualifikationen nicht mitbringen. Auch Haken dran. Meine Absolut. Hypothese ist, das ist überhaupt gar nicht mehr der Unterschied. Oder das, wo es dann herkommt, dass die Leute sich über Fachkräftemangel beklagen, sondern sie verschenken ganz viele Potenziale dadurch, dass sie sich die Leute eben nicht angucken und schauen, welche Kompetenz, welches Können bringen die Menschen eigentlich in mein Unternehmen und wofür kann ich das gebrauchen? Darüber hast du ja auch geschrieben. Vielleicht legst du mal so deine Sichtweise dazu.
Genau. Also was dieser Punkt anbetrifft, matcht das annäherungsweise überhaupt? Da gehe ich davon aus, also wir sind ja alle erwachsene Menschen und können lesen und schreiben. Und wenn dann da eine Stelle ausgeschrieben ist und ich bewerbe mich dafür, dann sollte ja schon mal grundlegend gegeben sein, dass ich die die Hard Skills erfülle. Also ganz einfach gesagt, ich würde mich nicht auf die Stelle eines Arztes oder einer Ärztin bewerben, weil ich halt sage, ich bin kein Mediziner, ich bin halt Ingenieur oder ich bin jetzt heute Marketing-Spezialist. Und wenn das gegeben ist, dann sind es ja andere Faktoren, die gefragt sind. Und diese anderen Faktoren, die gefragt sind, die kann ich ja möglicherweise gar nicht in irgendwelchen Listen erschlagen, sondern die kann ich viel besser erfahren, wenn tatsächlich Gespräche stattfinden oder wenn ja vielleicht auch mal ein Treffen vor Ort stattfindet und man im Gespräch so ein bisschen ein Gefühl füreinander bekommt, vielleicht sogar auch mal einen Tag Probearbeiten kommt und man sieht, wie geht das eigentlich vonstatten und wie verhalten sich alle im Team zueinander. Und das Thema, was du ja auch schon angeschnitten hast, diese rote und diese blaue Welt. Bei der blauen Welt ist es ganz einfach zu sagen, ich brauche das und das und das. Dann sind das Schritte, die ganz klar in einem Prozess beschrieben werden können. Und entweder kannst es oder du kannst es nicht oder du kannst es vielleicht erlernen und dann kannst es so ausführen. Aber wenn wir uns in der roten Welt befinden und das Problem von vornherein noch gar nicht ganz klar zu beschreiben ist, dann ist ja auch eine Stellenausschreibung eigentlich nur eine Annäherung. Es ist so eine grobe Vorstellung dessen, was nachher tatsächlich gebraucht wird. Mhm. Und aus diesem Grund glaube ich, dass es schon schwierig ist, überhaupt durch eine Stellenausschreibung, die den Anschein macht, dass auf einer DIN A4-Seite, wenn man es ausdrucken würde, die Fachkraft vollkommen beschrieben wird, das ist ja eine Illusion. Zumal, wenn ich wirklich bei diesem DIN A4-Blatt bleibe, wenn ich dann diese ganzen Dinge wie unser Unternehmen steht für und außerdem erwarten Sie folgende Benefits, wenn ich das dann wegstreiche, dann ist es ja doch sehr überschaubar, was überhaupt noch übrig bleibt an Anforderungen. Und diese auf kleinstem Raum geäußerte Anforderung ist ja sehr schwer von einem tatsächlichen Bewerber oder Bewerberin zu erfüllen. Und weil Menschen einfach sehr viel mehr mitbringen. Und aus diesem Grund ist meine Hauptthese zu sagen, ich kann eigentlich so einen Recruiting-Prozess nicht an die Technik abgeben. Weil wenn ich Eigenschaften vergleiche, muss ich ja überhaupt wissen, was ich vergleiche. Und auch meine Bewerbungspapiere liefern ja nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Wie kann ich denn auf einem CV, der 2, möglicherweise 3 Seiten lang ist, beschreiben, wer ich wirklich bin und was ich getan habe oder was ich noch nicht getan habe, was meine Stärken sind, was möglicherweise meine Schwächen sind. Mhm. Das funktioniert ja überhaupt nicht. Meine These ist es da, es funktioniert nur im Gespräch. Und dieses Gespräch scheint mir halt eben gut möglich zu sein an der Stelle, wo ich ja sowieso nicht, du hast vorhin die Wäschekörbe beschrieben, die früher vielleicht mal reingekommen sind in die Recruiting-Abteilung. Wenn die heute gar nicht mehr Wäschekörbeweise kommen, dann muss ich doch eigentlich Zeit haben, mir für die wenigen, die kommen, vielleicht kommt nur noch eine Handvoll, ein bisschen Zeit zu nehmen und mal ein bisschen ausführlicher zu lesen, selbst zu lesen, nicht nur die KI lesen lassen, selbst lesen und dann mal nachhören, Hörer zur Hand nehmen und zu sagen, ja, klingt ganz interessant, ist aber trotzdem noch nicht schlüssig. Ich muss wissen, wer hinter dieser Bewerbung steht.
Ja, ich Wolfgang, ich sehe ein organisationsstrukturelles Problem tatsächlich.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie du das in deinen Bewerbungsprozessen erlebt hast. Ich höre aus meiner Perspektive, die ich dann ja habe, von vielen Personalern oder von Menschen in Unternehmen, lass das Anschreiben weg. Mhm. Ne, wir wollen es dir als Bewerber jetzt auch so bequem wie möglich machen. Also das Anschreiben, wo ich ja eigentlich die Gelegenheit habe, ich sag das mal so, wie ich es meine, mich nochmal von anderen zu unterscheiden. Nochmal darzulegen, warum habe ich mir euer Unternehmen ausgesucht? Was motiviert mich eigentlich, diesen Job jetzt zu machen oder in dem Bereich tätig zu werden? Das kommt weg. Jetzt kommt Diagnose. Und die ist hart vielleicht. Ich glaube, mit HR stößt an Grenzen da, wo es tatsächlich um die Dinge geht, auf die es ankommt, nämlich um Passung. Passt Absolut. passt dieser Mensch eigentlich hier ins Unternehmen? Passt dieser Mensch eigentlich in den Bereich, in das Team, in dem er eingesetzt werden soll? Weil das kann HR gar nicht bewerten. Die einzigen Mittel, die HR hat, sind im Grunde genommen, also man kann das sicherlich anders sehen, aber Stellenanzeigen schreiben und dann ein auf der Sachebene stattfindenden Abgleich zu machen, matcht das Profil des Bewerbers, den ich da habe, mit dem Profil, was ich ausgeschrieben habe. Und dadurch werden ganz viele Aspekte ausgeblendet, die für mich eigentlich entscheidend sind. Also wenn Unternehmen heute nicht mehr in so starren Produktionsabläufen, völlig egal, welcher Mensch die Schraube nimmt und dreht und dann weitergibt an den nächsten, sondern sehr viel mehr in Teams arbeiten, wo es um soziale Dynamik geht, wo es darum geht, können die eigentlich miteinander Leistung erbringen und nicht kann jeder einzelne Leistung erbringen, dann kann das, und ich habe noch einen Aspekt, ich benutze bewusst das Wort kann gerade im Sinne von können, nicht weiß, kann dieser Mensch eigentlich die Probleme lösen, warum wir überhaupt jemanden einstellen soll? Das können HRler nicht bewerten, sondern nur die Fachleute, die die Probleme im Unternehmen wirklich bearbeiten. Und das meine ich mit, da sehe ich ein organisationsstrukturelles Problem, weil an diese Wertschöpfung, ne, wofür ich ja eigentlich jemanden einstelle, da kommt HR gar nicht ran. Die können sich nur ihrer Tools bedienen. Und jetzt mache ich mal gleich so einen gesamten Rundumschlag. Deswegen nimmt die Latte an Benefits, die da aufgeschrieben werden, ne? Wenn man annehmen, das stimmt so, dass sie eigentlich keine Leute mehr kriegen. Du kriegst noch einen Jobrat und du kriegst noch hier und wir haben den Obstkorb obligatorisch und so weiter und so was es da alles gibt, weil das sind die einzigen Mittel, die HR hat. Und für mich wäre eine Lösung, vielleicht gehen wir da mal hin, was könnten denn Lösungen sein? Du hast ja auch ganz viele vorgeschlagen. Ich muss diesen Bruch rauskriegen. Zwischen HR ist fürs Recruiting verantwortlich und liefert den Fachabteilungen dann ihre Leute, weil HR kann heute in der Komplexität und die Arbeit vielfach hat, gar nicht mehr bewerten. Sind das denn eigentlich die richtigen Leute für dieses Team?
Absolut, das sehe ich ganz genauso. Also es wäre eine steile These, so weit zu gehen, zu sagen, wir brauchen eigentlich gar keine HR. Ich glaube, es gibt viele wichtige Gründe, warum es eine HR braucht und wo und wie eine HR unterstützen kann. Aber
das sehe ich auch so,
Ich habe das mal ein bisschen verglichen damit. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich in meinem ersten Leben Ingenieur war und ich habe in der Vorentwicklung gearbeitet. In der Vorentwicklung heißt es, das ist wirklich, um nochmal die Farben zu bemühen, eine sehr rote Welt. Das heißt, du weißt eigentlich noch gar nicht, wo du hin willst. Also teilweise ist es so, dass die Dinge, die wir damals 2000 bis 2005 entwickelt haben, gerade jetzt vor kurzem auf den Markt gekommen sind. Was ich damit sagen will, wir haben sehr oft Dinge gebraucht, auch von extern, die wir nicht selbst bewerkstelligen konnten und mussten dann halt uns draußen umschauen, wer uns eine bestimmte Sache liefern kann in einer bestimmten Güte. Da ich das für ein großes Unternehmen getan habe, war das nicht so, dass ich den Hörer in die Hand genommen habe und habe jemanden angerufen und beauftragt, sondern es ging alles zentral über eine Einkaufsabteilung. Und die Einkaufsabteilung hatte auch die Hoheit über die Beauftragung letzten Endes. Aber die sind nie rausgegangen, ohne mich als Projektleiter, der ich in dem fachlichen Thema drin stecke, mitzunehmen zum potenziellen Lieferanten, den wir evaluiert haben. Und ich erinnere mich an eine Situation, wo wir wirklich bei 4 verschiedenen Firmen waren und uns die angeguckt haben. Und für mich war ganz klar, wen ich haben will. Und dann kam irgendwann der Chefeinkäufer und hat gesagt, ich bin für die Firma XY. Und dann habe ich gesagt, wieso? Ja, weil sie die günstigsten sind. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin überhaupt nicht dafür, weil. Und dann habe ich ihm Sachargumente aufgezählt und dann ist es dann irgendwann auch mal ein bisschen hitziger geworden. Und im Endeffekt habe ich die gekriegt, die ich wollte. Und zwar mit ganz hieb- und stichfesten Argumenten, weil ich gesagt habe, wir brauchen eine bestimmte Genauigkeit, in der wir fertigen müssen oder in der wir die Versuchsaufbauten hinbekommen müssen. Und das kann mir die Firma XY nicht. Und das konnte ich auch anhand des Angebots zeigen, weil sie dort ganz klar benannt haben, in welcher Genauigkeitsklasse sie fertigen können. Und im Endeffekt war das ein harter Kampf, den ich führen musste gegen meine eigenen Kollegen aus dem Einkauf, um nachher zu gewinnen und um diese Diskussion auch dahingehend zu entscheiden, dass unser Unternehmen die Qualität bekommt, die gefordert ist. So, jetzt bin ich ganz weit weg von den Mitarbeitenden. Es ist aber in meinen Augen so, wenn man ja schon oftmals von der Humanressource spricht, ist es ja bei einem Mensch jetzt mal ganz platt gesagt so, ich kaufe da jemanden ein, der mir die Arbeit hinterher erleichtern soll oder die Probleme lösen soll. Und wenn ich diesen Prozess ja sowieso schon in der Vergangenheit von der Einkaufsabteilung gelöst habe und das in eine neue Abteilung HR geschoben habe, dann ist aber im Endeffekt doch der Prozess der gleiche. Mhm. Die HR kann mir vielleicht die Leute ranholen, aber letzten Endes muss ich dann mit der HR zusammen überhaupt das herausfinden, was du vorhin gesagt hast. Passt das überhaupt in unser Team? Würde so jemand das Teamgefüge nicht völlig sprengen oder wäre es vielleicht sogar eine Bereicherung? Ist die Frage, die ich ihm zum Problem stellen kann, oder ist die Beschreibung des zu lösenden Kapitels, die ich der neuen potenziellen Kollegin stellen kann, überhaupt das, was uns interessiert und was die Kandidatin beantworten kann? Und das brauche ich halt einfach, um auch die richtigen Leute zu kriegen. Und deswegen ist das natürlich auch kein ganz kurzfristiger Prozess. Also das bedarf wahrscheinlich auch einiger Gespräche oder zumindest einer längeren Zeit, in der man sich mal gegenseitig beschnuppern kann. Aber ganz wichtig, dass einfach die Fachabteilung erfragen und herausfinden kann, und dann ist es wahrscheinlich immer noch schwer genug, weil es ja immer nur ein schmaler Ausschnitt ist, ist das die Kandidatin oder der Kandidat, die morgen mein Team bereichern kann und das Problem lösen hilft.
Mhm. Ja, das ist mein Schluss auch. Also am Ende, wenn ich mir das vorstelle, ne, Kurswechsel, wir stellen einen neuen Organisationsberater ein. Mhm. Und ich stelle mir vor, also das machen wir selbst, Teamkurswechsel, ne? Weil uns dann auch wichtig ist, dass wir, nicht alle natürlich, aber dann je nachdem, wer sich gerade berufen fühlt in diesem Bewerbungsprozess, dass wir diejenigen, die hier Organisationsberatung für die Kurswechsel, Organisationsberatung oder Unternehmensberatung machen, eine Frage stellen können, und das behaupte ich mal, und diese Transferleistung wird jeder hinkriegen. Letztendlich können nur wir bewerten, ist die Antwort eigentlich eine fachlich versierte, die zu uns passt? Habe ich eigentlich den Eindruck, da sitzt jemand, von dem ich mir vorstellen kann, wenn ich den morgen in unserem Fall zu einem Beratungskunden schicke, dass der dort eigenständig in der Lage ist, so scharf diese Organisation zu beobachten, dass da gute Beratung bei rauskommt. Das kann ja nicht eine HR-Abteilung machen. So, und das kann ich Ihnen auch gar nicht vorwerfen. Sie können den Prozess begleiten, Sie können den Prozess aufsetzen, aber es muss doch diese Vernetzung stattfinden. Ich muss doch in einem Bewerbungsprozess, also wenn ich wirklich über Passung nachdenke, die Bewerber ins Unternehmen lassen oder die Bewerber mit der Wertschöpfung zusammenbringen, um festzustellen, also weil dafür stelle ich sie ein. Ne, und das ist, also wir haben jetzt diese Blau-Rot-Thematik aufgemacht, die Stammhörer bei uns werden das kennen. Was ich machen kann, und mir geht's überhaupt gar nicht um HR-Bashing, um das mal eben reinzuschieben. Ich bin total bei dir. Das ist eine Rolle, die aus meiner Sicht sogar an Wichtigkeit gewonnen hat, aber in anderen Teilen, das können wir dann mal in einer anderen Episode machen. Was kann HR? HR kann Blaues gegen Blaues checken. Die können sich so ein Anforderungsprofil reinhören, was soll der alles können, und dann gucke ich mir das Profil an und mache so ein Matching. Was HR natürlich nicht kann, ist dieses ganze, also Bewertungskompetenz, fachliche Bewertungskompetenz, persönliche Bewertungskompetenz, da geht es ja nicht allgemein darum, was bist du für ein Typ, sondern was bist du für ein Typ in dem Team, in dem du arbeiten sollst.
Richtig, ja.
Und da braucht's dann, und das wäre, da würde ich es gern hinlenken jetzt nochmal, da braucht's dann ganz einfach andere Formate, so würde ich es mal nennen, die ich möglicherweise auch in so einen Bewerbungsprozess integriere. Da hast du ja, habe ich aber bei dir auch gelesen, hast du auch ein paar Ideen entwickelt, ne? Vielleicht lädst du uns da mal so in deine Gedankenwelt dazu ein.
Ja, also im Prinzip ist es für mich als Marketingmenschen ja ein Hauptanliegen, dass ich die Produkte der Unternehmen, für die ich arbeite, bestmöglich nach außen kommuniziere. Und durch die Kommunikation, die ich betreibe, sprich eine Landingpage, die ich aufbaue, ein Newsletter, den ich verschicke, was man so alles macht im Marketing, betreibe ich das ja immer mit dem Ziel, um Menschen auf meine Seite zu bekommen. Also im Fachsprech Leads zu generieren. Und da gibt es dann so schöne Darstellungen als Trichter und diese Leads immer mehr zusammenzuführen, bis sie dann im Prinzip vom ersten losen Kontakt zum Interessenten, zur Interessentin werden und dann am besten schlussendlich mein Produkt kaufen und dann nach dem Kauf auch möglichst nicht wieder von der Angel gelassen werden, sondern möglichst lange mit mir in Kontakt bleiben, dass man immer mal wieder von sich hören machen kann und wenn ein neues Produkt oder ein Update des vorhandenen Produkts da ist, dass man wieder was Neues verkaufen kann, Upselling betreiben kann. Das ist so das Anliegen im Marketing. Und gleichzeitig ist es ja im Personalbereich dasselbe in Grün. Auch der Personalbereich hat ein Produkt, nämlich ein ungelöstes Problem, eine nicht getane Arbeit, eine Leerstelle im Unternehmen, die gefüllt werden will. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie erfahren die Menschen da draußen, die diesen Leerraum füllen könnten, davon, dass er überhaupt vorhanden ist? Wie bringe ich Menschen mit mir in Kontakt, dass ich nicht erst große Umwege laufen muss über irgendwelche Jobplattformen, über externe Headhunter, die mir erst überhaupt mal diesen Kontakt zu den Menschen da draußen herstellen müssen? Und wenn ich dann jetzt nochmal zurückgehe zur werblichen Seite, zur Marketingseite, dann mache ich das dadurch, dass ich die Inhalte möglichst attraktiv gestalte, dass ich sie so gestalte, dass sie die Themen ansprechen, die höchstwahrscheinlich von meiner Zielgruppe, die ich natürlich auch vorher definieren muss, gehört werden und der Zielgruppe auch einen Mehrwert bringen. Und von dieser Denke ausgehend, dass ich quasi meine Zielgruppe mundgerecht anspreche und anschließend bei der Stange halte, könnte ich das auch im Personalbereich ganz genauso tun. Mhm. Ich könnte Menschen immer wieder mit mir in Kontakt bringen. Und vielleicht geht es gar nicht darum, dass ich jetzt die Vakanz, die ich gerade ausschreibe, mit der Person, mit der ich gerade Kontakt aufgenommen habe, besetzen kann, sondern vielleicht erst ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, vielleicht drei Jahre später. Aber dadurch, dass ich immer wieder Kontakt halte, dadurch, dass ich immer wieder interessante Inhalte meiner zu lösenden Probleme teile, bleiben die Menschen da draußen mit mir in Kontakt. Sie erzählen vielleicht auch weiter, was sie mit mir so erlebt haben, von mir erfahren haben und teilen das vielleicht auch mit Freunden. Dadurch steigt vielleicht die Anzahl der Menschen in der Community, die sich dadurch aufbaut. Was ich damit sagen will, es ist mehr ein Invest in die Langfristigkeit. So ein bisschen das, was wir auch auf Webseiten machen. Wir bemühen uns um gutes suchmaschinenoptimiertes Verhalten oder guten suchmaschinenoptimierten Content auf unserer Seite, den wir so ausspielen können, dass unsere Seite möglichst hoch rankt. Mhm. Und wenn unsere Werbeseiten möglichst hoch ranken sollten, dann sollten aber auch unsere Jobseiten möglichst hoch ranken. Und das ist genau etwas, dazu habe ich auch in dem Papier einen kleinen Abschnitt geschrieben, was nicht passiert. Wenn man nämlich, man mag von Google halten, was man will, man muss nicht unbedingt der größte Freund sein, aber es gibt da eine Eigenschaft im Google-Universum, die nennt sich Google for Jobs. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sage, Produktmarketing-Manager Saarbrücken, dann gibt mir Google for Jobs verschiedene ausgeschriebene Stellen in diesem Bereich aus. Und dann sehe ich bei Google, die ja nicht selber als Recruiting-Dienstleister auftreten, sondern als Suchmaschine, dann sehe ich dort, dass die Firma XY aus Saarbrücken einen Produktmarketing-Manager suchen. Und dann sehe ich darunter, wo diese Stelle zu finden ist. Und dann sehe ich StepStone, dann sehe ich Indeed, dann sehe ich Softgarden, dann sehe ich Glassdoor und wie sie alle heißen. Ich könnte jetzt hier eine halbe Stunde Aufzählung betreiben. Ganz, ganz selten ist der Fall, dass diese vier, meistens 3 bis 4 Treffer, die unter den Stellenanzeigen bei Google for Jobs angezeigt werden, die Karriereseite der Firma ist, die diese Vakanz ausschreibt. Das heißt, diesem Prozess ist ja schon vorausgegangen, dass das Unternehmen oder die zuständige Personalabteilung diese Stelle mit der Gießkanne über viele verschiedene Portale ausgespielt hat. Das heißt, ich kann zu StepStone gehen oder ich kann mich zu Monster bewegen oder ich kann bei LinkedIn schauen. Wahrscheinlich werde ich überall diese Stelle finden. Überall im gleichen Duktus formuliert. Das heißt, zwischen diesen Plattformen gibt es überhaupt keinen Unterschied, aber ich finde die Stelle überall. Und trotzdem im Google-Ranking finde ich sie zu allerletzt auf der Firma dieser Seite. Das heißt im Klartext, das, was ich keine Marketingabteilung vorwerfen lassen möchte, nämlich dass die eigene Firmenwebseite schlecht bei Google rankt, passiert im Personalbereich bei den Karrierewebseiten regelmäßig. Die ranken einfach nicht gut. Die ganzen Jobsuche-Plattformen ranken sehr viel besser. Und dafür, dass die Firmen mit ihrer Karriere-Webseite schlecht gerankt sind, zahlen sie auch noch viel Geld an die ganzen Plattformen, weil die tun das ja auch nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit, sondern das ist deren Geschäftsmodell. Die verdienen damit, dass Firmen über sie ausschreiben. Und das ist ein Aspekt, den musste ich mir erstmal auf der Zunge zergehen lassen, weil ich gesagt habe, das grenzt schon an Irrsinn. Dafür würde man Marketingleiter entlassen. Aber bei Karriereseiten ist es völlig in Ordnung, dass sie schlecht ranken.
Ja, das ist eine schöne Perspektive. Also ich überschreibe das gerade mal mit ungenutzte Potenziale. Weil ich glaube, danach wird auch gesucht. Ne? Es ist ja nicht so, ich kann ja niemandem vorwerfen, dass die Mühe nicht da ist. Also wenn ich so schaue, wenn ich dann mal auf so einer Karriereleiter lande und diese ganzen wir bieten dir, dann findet, ich will das Thema jetzt nicht überstrapazieren, weil wir das in ganz vielen Podcast-Episoden auch schon gemacht haben, was wir dann so unter Glücksbewirtschaftung zusammenfassen. Ne? Wo ganz wenig hingeschaut wird, ist genau das. Also wie unterscheide ich mich eigentlich, wenn das alles so stattfindet, noch von den Mitbewerbern? Und da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Und jetzt nehme ich das mit der Wertschöpfung von eben nochmal auf. Wir stellen nicht heraus, wofür suche ich dich eigentlich? Was sollst du hier leisten? Wie sieht dein Job aus? Ne? Was ist die Leistungsvereinbarung? Also du kriegst ein Gehalt bei uns und hoffentlich ist es fair. Aber dafür möchte ich, dass du Probleme löst. Findest du eigentlich diese Probleme geil? Und ich würde gerne vielleicht abschließend so in der letzten Schleife, die wir drehen in diesem Podcast, nochmal dieses, was ich vorhin benannt habe mit lass die Leute an die Wertschöpfung ran. Im Bewerbungsprozess. Ne, wenn ich dein Thesenpapier nehme, du denkst über neue kreative Formate und Ansätze nach. Also jetzt haben wir uns auch auf so Open Space Veranstaltungen schon häufiger gesehen. Vielleicht gibst du da nochmal so ein bisschen Einblick in deine Ideenwelt, was so als Inspiration für die Personaler. Was könnt ihr denn anders machen als bisher?
Ja, also es gibt, glaube ich, eine Menge, die man anders machen könnte. Also was ich ja schon so ein bisschen habe anklingen lassen durch diesen Lead-Trichter, den ich schon beschrieben habe aus dem Marketing, wäre es doch interessant, ich hole vielleicht ein bisschen aus, es ist ja oftmals üblich, wenn man dann eine Absage bekommt von einer Firma, dass dann darin steht, die Aufforderung oder die Frage, dürfen wir für einen späteren Zeitpunkt Ihre Bewerbungsunterlagen abspeichern? Dazu brauchen wir kurz Ihre Bestätigung, bla bla. Und ja, warum sollte man da Nein sagen? Das sage ich jedes Mal Nein. Ich sage jedes Mal Ja, aber ich habe bis heute von keiner Firma, der ich ein Ja gegeben habe, im Nachhinein wieder was gehört. Wenn ich das mit diesem Lead-Nurturing-Prozess vergleiche, dann wäre das so, als würde ich einem Kunden die Aufforderung schicken, melde dich bei meinem Newsletter an und bestätige das Ganze per Doppel-Opt-in und dann nie wieder ein Newsletter schicken. Wenn ich aber genau das mache, dass ich mir diese Bestätigung einhole, ich darf deine Bewerbungsunterlagen behalten, ich darf Kontakt zu dir aufnehmen, dann könnte ich mir eine Community aufbauen. Genauso wie ich mir eine Kunden-Community aufbauen kann, kann ich mir eine Community an Menschen aufbauen, mit denen ich Probleme teile. Mhm. Da kann ich dann hin und wieder auch mal ein Problem als Quiz verpackt in ein Newsletter packen und dann sehen, wie reagieren die Leute denn da draußen. Und wenn das Ganze als Quiz verpackt ist und vielleicht ganz pfiffig gemacht ist, spricht das ja die Problemlösekompetenz der Menschen da draußen an. Und dann sehe ich plötzlich, oh hoppla, guck mal, da ist einer, der hat dieses Problem auf eine Art und Weise gelöst, wie sie bei uns niemand, wie bei uns niemand drauf gekommen wäre. Mhm. Und allein das schafft ja Anlässe zum Gespräch. Also da geht es dann nicht mehr darum, oh, ich habe jetzt dringend ab nächsten Monat eine Stelle im Software Development zu besetzen und ich brauche einen Developer, der genau diese Sprache beherrscht, sondern ich finde plötzlich heraus, dass ich da einen ganz pfiffigen Kerl habe oder eine pfiffige Kerlin, ich spreche immer von einem Geschlecht, dass ich einen Menschen vor mir habe, die oder der das Problem, über was wir schon lange diskutieren, möglicherweise gut lösen kann. Und dieses Kontakt halten und dieses Herausfinden, wie ticken die Menschen da draußen am Markt eigentlich, das würde mich in eine Lage versetzen, Menschen zu kennen, mit denen ich möglicherweise länger Kontakt habe. Und dann kann ich diese Menschen vielleicht mal zum Gespräch einladen oder ich kann einmal einen lockeren Plausch halten. Ich kann vielleicht auch mal so ein offenes Barcamp-Format anbieten, in dem meine eigenen Developer beispielsweise mit Gästen von außen sprechen. Mhm. Das kann man ja entsprechend so
arrangieren. Hackathons oder solche Nummern gibt's da ja durchaus, ne?
Genau, das gibt's ja durchaus teilweise, aber das könnte ich im Prinzip systematisieren und somit eigentlich eine Community aufbauen. Und wenn diese Community sowohl intern als auch extern ist, dann habe ich ganz nebenbei auch noch ein Thema mit erschlagen, über was wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich das Thema Retention. Mhm. Wenn es nämlich so ist, dass ich von außen jemanden kennenlerne, der eine Stelle besetzen könnte, die vielleicht jetzt schon von einer Kollegin besetzt ist, die sich aber gerne verändern würde, dann könnte man dann natürlich auch die Stellen tauschen. Dann könnte die neue Person von außen die bereits besetzte Stelle besetzen und die Kollegin, die sich weiterentwickeln will, wäre frei, dies an anderer Stelle im Unternehmen zu tun. Und so glaube ich, dass dieser Gedanke des Community-Buildings und des aktiven Kontakts, des aktiven längerfristigen Kontakts in Kombination mit dem, was ich vorhin sagte, zu dem guten SEO-Ranking einerseits, nämlich dass ich als Firma, die gute Probleme zur Verfügung stellt, die es zu lösen gilt, bekannt werde, dann habe ich, glaube ich, einen großen Teil meines Fachkräfteproblems gelöst. Vielleicht noch nicht alles.
Ich versuche mal so ein ganz konkretes Beispiel, also nur eins von vielen, aber so wie ich mir das gerade vorstelle, widersprich mir, wenn du was anderes meinst. Also statt jetzt das Budget, was ich habe, zu benutzen, um auf eine dieser Personalmessen zu gehen, zum Beispiel, also vielleicht gehe ich da auch trotzdem hin, oder andere Dinge zu machen, nehme ich dieses Budget und veranstalte einfach mal einen Tag bei mir im Unternehmen vielleicht, so offene Tür sozusagen, aber unter dem Motto eines bestimmten Problems, was ich im Unternehmen gerade zu lösen habe.
Genau.
Ja, und das kann ich ja über die Website oder über irgendwelche Veranstaltungsplattformen, LinkedIn, Netzwerke bewerben und sagen, ich mache das gerade, es geht um dieses Problem, wenn du dich davon angezogen fühlst, komm mal vorbei. Und dann mache ich da einen schönen Tag, nach einem kann man ja Formate machen, ob das jetzt ein Open Space ist, kommt sicherlich auch drauf an, welche Branche und welche Art von Problem, ob es eher was Technisches ist, ob es da zu tüfteln gilt, ob es eher was
natürlich
wissensbasiertes Problem ist. So, und jetzt stelle ich mir das vor, jetzt habe ich da in meinem Unternehmen vielleicht 20, 30 Leute, die zu so einer Veranstaltung kommen, sich die Zeit dafür nehmen, mit denen ich einen Tag lang verbringe, um dieses Problem herum. wo ja ganz automatisch Gespräche entstehen mit Menschen, sei es an der Kaffeemaschine, an dem Problem selber und so weiter. Also nur um mal so ein konkretes Bild aufzuzeigen, wie könnte Recruiting denn auch funktionieren, statt ich schmeiß bei Stepstone oder irgendeine dieser anderen Plattformen da eine Stellenausschreibung rein und guck einfach, ob die Zeugnisse, die mir da hochgeladen werden, zu dem passt, was ich da in Stichpunkten reingeschrieben habe. Ich mache das sehr konkret und alles andere dazu hast du gesagt, wie dann Community Building funktionieren kann, was da noch dran hängt. Aber ich versuche gerade nur mal so eine Idee aufzumachen, mit einem Blick nach vorne in die Zukunft. Wohin kann sich denn Recruiting eigentlich entwickeln?
Total. Und du hast natürlich noch einen Mitnahmeeffekt. Die Reichweite, die musst du ja gar nicht nur über diese offiziellen Kanäle verbreitern, sondern beim berühmten Gespräch an der Kaffeemaschine kann deine Mitarbeiterin und die Gästin, die jetzt gerade an diesem Tag ins Haus kommen, die können ins Gespräch kommen, können merken, dass sie menschlich gut matchen und dass sie aber auch auf einer fachlichen Ebene recht gut miteinander können, kommen in einen Austausch und sagen sich am Ende des Tages, du lass mal auf LinkedIn vernetzen. Mhm. Und irgendwann kommt ein Problem, bei dem sich die Kollegin wieder dran erinnert, Mensch, da war doch damals bei diesem Open Space Tag oder was auch immer das Format war, das Gespräch mit der Dame XY, die zu Gast war. Wir sind doch auf LinkedIn vernetzt, du, die schreibe ich mal an. Mhm. Und dann kommt es, wie es vielleicht kommen muss. Die hat vielleicht genau die Kompetenz, die gerade gesucht wird. Und dann kann man sich mal ganz lose treffen, weil es steht ja auch nichts im Raum. Es steht ja keine tatsächlich ausgeschriebene Stelle im Raum, sondern man unterhält sich vielleicht nur mal auf einer lockeren Ebene und dann passt es vielleicht oder es passt nicht. Aber es ist wieder mal ein Touchpoint geschaffen und so versucht man einfach diese Kontakte zu verstetigen und sich einfach im besten Sinne des Begriffes eine Lead-Datenbank von aktiven Leads aufzubauen, die man im Prinzip jederzeit zum Customer konvertieren könnte, um in dem Marketing-Sprech zu bleiben. Und das wäre so eine Sache, die natürlich nicht trivial ist, das ist mir klar. Das verlangt auch einiges an zeitlichem Aufwand. Das verlangt das Dranbleiben. Das ist auch nicht so, dass ich sage, ja, macht jetzt mal gerade eben so ihr Personalabteilung. Und ganz nebenbei glaube ich auch, dass es nicht das Problem ist, dass die Personalabteilungen nicht wollen, sondern das Problem ist, dass die Personalabteilungen vielleicht teilweise gar nicht können, weil sie es nicht dürfen, weil sie das Budget
dafür genau, dürfen.
Nicht ganz ja. oben angesiedelt sind, weil es möglicherweise nicht Teil der C-Ebene ist, sich um die personelle Entwicklung des Unternehmens zu kümmern. Weil wenn es das wäre, müsste man den CHRO genauso hoch aufhängen wie den CMO. Also denn Marketing und HR müssten da eigentlich gleich weit oben schwimmen.
Ja, und also gleich hoch, um mal nach den Sternen zu greifen, wie ein COO. denn die will ich ja zusammenbringen. Ne? Also ich glaube, das ist Teil des Problems, um das nochmal, weil wir jetzt, es könnte so klingen, als würden wir sehr über diese HR-Zunft herziehen, auch mit dem, was wir hier tun. Ich mache vielen HR-Lern, ich kenne ganz viele und ganz viele wahnsinnig gute und engagierte, die natürlich auch an ihre Grenzen stoßen, weil sie an die Wertschöpfung gar nicht rangelassen werden.
Natürlich. Ne?
Mit den Mitteln hantieren müssen, sage ich mal, die HR zur Verfügung steht. Und dann bin ich irgendwann, und deswegen passt ganz gut, dass wir die Personalermessen angesprochen haben. Deswegen geht es da nur noch um Benefits und KI im Bewerbungsprozess. Also das, was schon da ist, noch zu verbessern, weil das natürlich Vernetzung, also das Bild, was wir gerade aufmalen, Vernetzung innerhalb des Unternehmens bedarf. Nur wenn wir das mal, nehmen wir mal dieses Beispiel, weil da kommt HR ja wieder ins Spiel. Was hat HR? Erstmal hat HR Fachkompetenz darüber, was passiert eigentlich von, ich habe jetzt eine Idee davon, das könnte eine Bewerberin sein, die wir richtig gut finden, bis hin zu, die hat hier morgen ihren ersten Arbeitstag und damit ist es ja auch noch nicht getan. Ne? Wie funktioniert eigentlich ein Onboarding? Was braucht es für Rahmenbedingungen und so weiter? Also ganz, ganz viel, wo HR auch in der Rolle und auch kompetent ist, das zu leisten. Und wenn wir on top noch das so denken, also Recruiting so denken, wie wir es jetzt gerade nur skizziert haben, dann bin ich als HRler plötzlich auch noch sowas wie, ich nenne das mal ein Event Manager. Also Veranstaltungen muss ich organisieren, ich muss Gespräche auch ins Unternehmen führen, ich muss Problembedarf, also ich muss jetzt ganz nah an der Wertschöpfung dran sein und bei den Leuten, welche Probleme können wir überhaupt mal ausstellen, mhm. ne, wenn ich die Teams das nicht direkt selbst machen lasse. Also die Rolle wird sich sehr, sehr stark verändern aus meiner Sicht, wenn das in eine zukunftsfähige Richtung gehen soll.
Absolut. Und ich sehe da gute Chancen, weil, wie du es ja selbst schon betont hast, ich bin weit entfernt davon und möchte auch nicht so verstanden werden, jetzt eine persönliche Schelte gegenüber irgendwelchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von HR-Abteilungen zu betreiben. Also das sind ja alles schlaue Menschen, die wahrscheinlich jeden Tag aufstehen, um den bestmöglichen Job zu machen. Nur haben sie ja auch keine grüne Wiese, auf der sie verfahren dürfen, wie sie gerade wollen, sondern Prozesse, an die sie sich halten müssen, Vorgaben, die von der Geschäftsführung gemacht werden, wie Personalarbeit auszusehen hat und so weiter und so fort. Und die beste Motivation nutzt nichts, wenn man nicht wirklich mal ans Eingemachte geht und, wie du es gerade sagtest, vielleicht dieses Bild überdenkt, was die Zuständigkeit eines jeden, jedes im Unternehmen ist, was er zu tun und zu lassen hat. Und da müssen wahrscheinlich die Fachabteilungen mehr raus, ja, an die Schnittstelle zu den Menschen, die sie erreichen wollen. Und die Personalerinnen und Personaler müssen vielleicht mehr in diese Rolle auch versetzt werden von der Geschäftsleitung, auch diese kreativen Veränderungen der Prozesse herbeizuführen und nicht immer nur bei der Standardlösung zu bleiben, ja, wir beauftragen jetzt mal wieder ein Paket bei StepStone oder Workwise oder ich will hier kein Bashing auch der Plattformen betreiben, weil auch die betreiben ja bestmöglich ihr Geschäftsmodell, die befriedigen ja etwas, was da draußen verlangt wird. Aber vielleicht muss man mal über neue Wege nachdenken. Und ich meine, das passiert an anderen Stellen auch. Jedes Geschäftsmodell wird immer mal wieder hinterfragt, zuweilen disruptiert. Vielleicht müsste man da in der Personalgewinnung auch ein bisschen Disruptionspotenzial zulassen.
Ja, das ist für den inhaltlichen Teil schon eine gute Einflugschneise, um den Deckel drauf zu machen, finde ich. Versuch doch mal, vielleicht darf ich dir das übergriffigerweise mal so zuwerfen, in a nutshell, wie man so schön sagt, und in vielleicht kurzen Stichpunkten oder einem kurzen Satz, was sind aus deiner Sicht, also zusammenfassend, die drei größten Probleme und was sind die drei vielversprechendsten Lösungsansätze?
Das größte Problem scheint mir zu sein, dass ich als rekrutierendes Unternehmen nicht alles dran setze, oder wenn dem so ist, ist ja nicht pauschal zu sagen, aber dass ich als rekrutierendes Unternehmen alles dran setzen sollte, um die Hoheit über die Daten zu behalten. Sprich, die Menschen, die ich ansprechen will, tatsächlich zu kennen und deren Daten zu haben und verwenden zu dürfen. Und sie nicht in einer Art Kaltakquise immer wieder draußen anfragen zu müssen. Ich sollte verstehen, dass der Prozess der Personalgewinnung ebenso wie ein guter Einkauf davon lebt, dass die nachher auch mit der eingekauften Kollegin oder Kollegen zusammenarbeiten, dass die eben auch frühestmöglich und weitestmöglich in die Beurteilung eingebunden werden. Und schlussendlich, dass ich als Unternehmen meine freien Stellen genauso am Markt feilbiete, wie ich mein Produkt anbiete und alles dran setzen sollte, dass ich der Sichtbarste oder die Sichtbarste in meiner Branche im Web bin. Und zwar was das Produkt anbetrifft, als auch was die freien Stellen anbetrifft. Das wären so meine Hauptforderungen. Und vielleicht noch ein bisschen garniert damit, Leute, setzt gerne KI ein, wo euch die ja, die KI frei, Zeit freischaufelt, aber nutzt die KI nicht, um Menschen auszusortieren. Mhm. Weil, ja, wahrscheinlich wird die KI sich auch in die Richtung mal hin entwickeln, das wage ich nicht zu beurteilen, aber ich glaube, ich kann nicht durch einen reinen Vergleich einer ausgeschriebenen Stelle und eines Lebenslaufs entscheiden, matcht es oder matcht es nicht. Ich kann natürlich gucken, ob die beiden Dokumente matchen, aber die dahinterstehenden Probleme einerseits und Menschen andererseits, die werde ich nie einfach so matchen können, weil mir Informationen fehlen. Und das wäre eigentlich... Das wäre alles, was ich zu sagen habe zu dem Thema.
Ja, sehr schön, sehr schön. Lieber Wolfgang, dann lass uns einen Deckel drauf machen, also dann jetzt auch final. Von meiner Seite erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dich nochmal so intensiv und ja auch schriftlich mit diesem Thema auseinandergesetzt hast. Und natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast, das Ganze mit mir hier im Kurswechsel-Podcast zu diskutieren. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn wir sagen, wir drücken die Daumen, dass vieles von dem gelingt, was du oder was wir gerade angesprochen haben. Vielen Dank, dass du Gast warst im Kurswechsel-Podcast.
Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, dass ich über das Thema sprechen durfte. Und wen das interessiert, ich weiß nicht, ob du das tun möchtest, dem können wir das Paper eigentlich in die Shownotes tun, weil das ist sowieso offen und frei. Ich habe das unter eine Open-Source-Lizenz gestellt. Also A, ist es keine Raketenwissenschaft, die ich da drin vertrete, und B, jeder, der auch nur eine Idee da drin gut findet, der soll sie doch einfach umsetzen. Und von daher biete ich das gerne an, dass wir das zum Download zur Verfügung stellen.
Ja, super. Dann machen wir das genauso. Wolfgang, besten Dank. Bis bald mal.
Ich danke auch. Ciao, ciao.
Ciao.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.